Herzlich willkommen zu SWR Kultur vor Ort. Spätvorstellung. Sie hören die Nacht der Poetin in einer Aufzeichnung vom 23. Oktober 25. Live auf Schloss Kapfenburg in Lauchheim bei Aalen. Meine Gäste sind heute aus Hamburg Ella Carina Werner. Aus Zürich Fine Degen. Aus Wien Severin Gröbner. Aus Freiburg an der Musik Sascha Bendix. Mein Name ist Jess Jochimsen. Wunderschönen guten Abend. Ja, natürlich ist hier Oktober, weil es eine Aufzeichnung ist, aber wenn Sie draußen an den Empfangsgeräten, ich liebe diesen Satz, draußen an den Empfangsgeräten, ich glaube gar nicht, dass die Leute hören alle über Computerradio mittlerweile, aber der Satz draußen an den Empfangsgeräten ist noch Radio. Für diese Menschen ist 5.12., morgen ist Nikolaus. Ihr wisst ja, was Dezember bedeutet. Das ist ja nicht nur so Spekulatiuskram, sondern das ist so Rückschau. Was war los das Jahr? Und es ist immer so negativ. Man denkt dann immer so, oh, es war ja so viel, oh, oh, das ging ja los mit der Wahl, dann haben wir den Depp gewählt und dann haben wir den immer noch und alles. Und aber es, eigentlich müsste man auf die guten Sachen. Was war denn gut dieses Jahr? Schau, Kiffen ist erlaubt zum Beispiel, nach wie vor. Das finde ich ganz interessant. Die neue Regierung ist angetreten, das Cannabis-Gesetz der Ampel zu kassieren und sie haben es immer noch nicht gemacht. Sie machen null, da ist noch null. Ich glaube, dass die selber sagen, so angesichts der Weltlage, nee, lass mal noch warten. Kann sein, dass wir es noch brauchen. Und zwar nötig. Ganz ehrlich, mir ist die Kifferei total egal. Was ich daran mag, ist die Schnappatmung der Konservativen bei diesem Thema. Wie die so steil gehen. Das ist sogar, gerade in meinem Heimatbundesland Bayern, das ist so rührend, wie die CSU, wie die ganzen Konservativen versuchen, ihren traditionellen Alkoholkonsum vor dem Cannabis-Einfluss zu schützen. Es ist rührend und schön. Das ist kein Witz jetzt. Das war zum zweiten Jahr in Folge auf dem Oktoberfest so, dass eine 2 Kilometer Marihuana-Verbotszone um die Theresienwiese gezogen wurde, innerhalb derer du nicht kiffen darfst, weil man dort nur Tradition will. Man will dort ja keine dümmlich vor sich hin grinsenden, grotesk verlangsamen Menschen haben, die ständig Schokolade wollen, sondern du willst Tradition willst du da. Du willst übergriffige Schläger, die nach Dirndl grapschen und schlimme Lieder gröhlen. Das will man. Wenn man die von hinten sieht, will man so rätseln. Schifft er nur oder kotzt er schon? Tradition. Das will man. Wie war euer Jahr hier in Schwaben? Komm, wir machen uns einen schönen Abend. Wir machen uns einen Abend mit Poesie, mit Satire. Ich gucke immer am Ende vom Jahr und ich war im Weißen Hai zum Beispiel. Der Weiße Hai, der Film, ist 50 geworden und kam wieder in die Kinos. Ist der bekannteste Horrorschocker der Filmgeschichte mit der Musik, der Weiße Hai. Und es ist ganz spannend. Dieser Film hat dafür gesorgt, dass seit einem halben Jahrhundert die ganze Welt panische Angst vor Haien hat. Dabei töten Haie pro Jahr durchschnittlich 7 Menschen. Umgekehrt töten Menschen pro Jahr 100 Millionen Haie. Die Frage, die wir eigentlich stellen sollten, wäre, welche Filme gucken die? Der Weiße Mensch Teil 1. Bis 1000. Um diese und ganz andere Fragen geht es in der nächsten knappen Stunde. Mein Name ist Jess Jochimsen und ich begrüße Sie zur SWR Nacht der Poetinnen.
Keeps on trusting you when you've been cheating, spending your nights on the town. And who keeps on saying that he still wants you when you're through running around? And who keeps on saying that he still wants you? God does, but I don't. And God will, but I won't. That's the difference between God and me. God does, but I don't. And God will, but I won't. That's the difference between God and me. So who says he'll forgive you and says that he'll miss you? Dream of your sweet memory. God does, but I don't. And God will, but I won't. That's the difference between God and me. God does, but I don't. And God will, but I won't. That's the difference between God and me.
Sascha Bendix. Über den Unterschied zwischen Gott und ihm. Natürlich nicht ihm, weil es kommen immer die Hörerinnenfragen. Dieses Lied ist im Original von Lie Love It. Das sagt man jetzt einmal, dann muss unsere Redakteurin nicht Leserinnenbriefe beantworten. Lie Love It, ich möchte fast sagen Gott. Genau. Mein erster Gast heute Abend ist Fine Degen aus Zürich. Und es kann nicht jeder von sich behaupten, in einer Anthologie. Anthologie ist ein Sammelband, der übrigens sehr, sehr schön ist. Ich werde den mal eben im Radio hochhalten. Er heißt Gute-Nacht-Geschichten für Verliebte und ist im Knapp-Verlag. Thomas Knapp in Olten in der Schweiz. Ist wirklich wunderschön aufgemacht. Und es sind lauter Liebesgeschichten drin. Von jungen Poetry-Slammerinnen bis hin, aber einfach zwischen Franz Kafka und Peter Bixel zu stehen, das musst du erstmal schaffen. Und ich möchte fast sagen, zu Recht. Sie macht Poetry Slam, sie ist Autorin, sie ist auch Diplompsychologin, aber davon erzählt sie heute nicht. Bitte begrüßt ganz herzlich Fine Degen.
Dankeschön. Ich bringe zwei Texte mit. Der erste Text ist ein Kapitel aus einer Textreihe, in der Anti-HeldInnen auf Dates gehen. Und ich bringe was Vorweihnachtliches mit. Der Text heißt Date im Dezember. In der Weihnachtszeit fühle ich mich unbehaglich. Ich bin nie mit meinen zu schenkenden Geschenken zufrieden, weil sie meine Gefühle für die Person überhaupt nicht angemessen repräsentieren. Was wäre das perfekte Geschenk? Und wenn es dieses Jahr schon perfekt ist, was zum Teufel schenke ich dann nächstes Jahr? Man muss sich ja überall auch noch irgendwie steigern können. Verzweifelt schenke ich dir last minute einen Rechtschreibekorrekturgutschein für deine Arbeit, der in meinen Augen nur so nach Ideenlosigkeit schreit. Um diesen Umstand etwas aufzulockern, baue ich hier und da mehrere grammatikalische Fehler in den Gutschein ein. Frohes Weihnachten, gern korrigiere ich deine Arbeit, aber irgendwie bin ich mir da doch nicht sicher, ob ich damit mein intendiertes Ziel erreicht habe. Ich sollte kein Geschenkpapier verwenden, du ärgerst dich immer über unnötigen Müll. Im überlaufenden Altpapierstapel wühlend finde ich eine alte Ausgabe von passender Größe. Ich möchte den Gutschein damit einpacken, aber immer wieder kommt eine unpassendere Schlagzeile nach der anderen zum Vorschein und beschriftet mein Geschenk mit unübersehbaren schwarzen Druckbuchstaben, zum Beispiel ein Wirt kämpft ums Überleben oder was der Pharao im Röntgengerät verrät oder wie super ist das Superministerium oder niederländisches Paar zieht in ein Haus aus dem 3D-Drucker. Scheiß Zeitung, versorgt mir das ganze Geschenk. Ich wickle schließlich mit geschlossenen Augen ein letztes Mal das Papier drumherum und klebe ohne Konzept und Rationalität aggressiv ein paar Klebestreifenstücke drauf. So, fertig jetzt, egal was vorne drauf steht. Weil ich nicht weiß, was ich anziehen soll, gehe ich ganz casual mit einem schwarzen Rollkragenpulli, der noch nicht nach Essen riecht, aber sich bereits schon genau in dieser unpraktischen Vorstufe zwischen frisch und nicht mehr ganz frisch genug, um zurück in den Schrank gelegt zu werden, befindet. Nach mehreren gescheiterten Versuchen der Haarpflege gebe ich Frisur frustriert auf. Ich fahre mit dem Fahrrad zu deiner Wohnung und es regnet und das Geschenk, das im Korb liegt, wird nass und die Zeitung wälzt sich. Mit zitternden, kalten Fingern klinge ich an der Tür und schaffe es irgendwie, die schwere Haustür nicht rechtzeitig aufzudrücken. Ich klinge nochmal. Du drückst 10 Sekunden, damit ich es diesmal auch wirklich schaffe. Im Treppenhaus finde ich den Lichtschalter nicht und ich habe vergessen, ob du im 4. oder ich doch vielleicht im 5. Stockwerk wohnst. Irgendwann entdecke ich den Lichtschein, der aus einer der Wohnungen der obersten Etage scheint. Und als ich es schließlich keuchend beinahe nach ganz oben geschafft habe, nur noch wenige Stufen vor mir durch deiner Silhouette schüchtern entgegenlächle, drückst du auf den Lichtschalter. Sehr zuvorkommend. Ich blende dich ein bisschen extra mit meiner iPhone-Taschenlampe auf höchster Helligkeitsstufe. Und? Hast du den Weg gefunden? Fragst du. Nein, würde ich sagen, aber ich schweige. Zwischen deinen Füßen erscheint dein Hund, den ich nicht mag, weil er stinkt. Er hat langes, zotteliges Fell, aber so wie ich mich nach dieser Regenschauerfahrt fühle, gleichen er und ich uns wortwörtlich bis aufs Haar. Als wir am Küchentisch sitzen und du dich 5-mal für den Gutschein bedankt hast, starte ich einen ersten Versuch, über Gefühle zu reden, obwohl ich selbst nicht mal Lust darauf habe. Ja, also, wie geht's denn in dem Moment so? Machst du die Welt unsicher oder sie dich? Am liebsten möchte ich über mich selbst die Augen verdrehen. Also wenn ich das gefragt werden würde, würde ich auch nichts erzählen wollen. In dem Moment geht die Wohnungstür auf und dein introvertierter Mitbewohner tritt in den Flur. Du rufst nicht Hallo, also rufe ich auch nicht. Ich habe noch nie mit ihm geredet, aber ich denke, dass er eher scheu ist, wenn Fremde dabei sind. Er kommt nicht in die Küche, sondern geht ins Bad. Zuerst pfeift er, dann singt er etwas sehr schräg, dann redet er mit sich. Wir schauen uns betreten an. Sollten wir uns nicht bemerkbar machen? Aber der Moment dafür ist eigentlich schon verflogen und jetzt wäre es irgendwie super komisch, wenn er mich hier sehen würde, wie ich ihn belauscht habe. Du stehst auf und schließt lautlos die Küchentüre. Wenn er gleich in die Küche kommt, denkt er vielleicht, dass wir es nicht gehört haben. Ich gebe keinen Mucks von mir, aber bewundere dich heimlich für deine kreativen, subtilen, zwischenmenschlichen Lösungen. Ich denke augenblicklich an mein Geschenk und deine vielen Dankeschöns und ob das auch dein sozialer Spürsinn war, der dir gesagt hat, dass ich dringend wollte, dass dir mein Geschenk gefällt und dass du mir auch sehr. Ich werde vielleicht ein bisschen rot, ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen stehe ich auf und gieße kaltes Leitungswasser in meinen Tee. Einfach so zur Ablenkung. Ich habe Lust, eine Anekdote zu erzählen, aber mir fällt keine ein. Ich habe noch nie wirklich eine Anekdote oder einen Witz erzählt, aber ich will ja irgendwas sagen. Mutig räusper ich mich. Ich hatte letzte Woche ein Bewerbungsgespräch an der psychiatrischen Klinik für ein Praktikum. Und, fragst du, sie nehmen mich, haben sie gesagt, als Patientin. Es ist still, du lachst nicht. Ich fülle noch mehr kaltes Wasser in den ohnehin verdünnten Tee. Nein, Spaß, hänge ich unnötig hinten dran. Es ist wieder kurz still. Apropos gute Witze, sagst du, in einem Interview, das ich letztens auf YouTube gesehen habe, hat eine Neurologin gesagt, dass es allgemein bekannt ist, dass das Gehirn von Säuglingen deswegen noch nicht voll ausgeprägt ist bei der Geburt, weil die Kinder sonst nicht freiwillig herauskommen würden in diese Welt. Daraufhin ist es erneut still und jetzt stehst du auch auf und füllst ein bisschen Leitungswasser in deine Tasse und wir stehen beide bei der Spüle, als dein introvertierter Mitbewohner in die Küche kommt. Er stellt sich im Verlauf des Abends heraus, dass er überhaupt nicht introvertiert ist. Wir spielen ein von ihm ins Leben gerufenes Spiel. Es heißt, wer hat die besten Verbesserungsvorschläge für die Bibel? Ich versuche, meinen Einwand selbstbewusst und ein bisschen pathetisch vorzutragen. Abraham wird, nachdem er sich als bereitwillig gezeigt hat, seinen Sohn Isaak für Gott zu opfern, in letzter Sekunde von einem Engel aufgehalten und für seine Gottesfurcht belohnt. Es wäre aber eigentlich viel aussagekräftiger, wenn Abraham sagen würde, nein, ich werde meinen Sohn Isaak nicht opfern, denn es kann keinen guten Gott, keinen guten Glauben und keine gute Religion geben, wenn sie mich dazu zwingt, eine derartige Gräueltat zu begehen, wie meinen eigenen, schutzlosen, minderjährigen Sohn zu töten. Und dass er dann für seine Weisheit und geistige Maturität belohnt werden würde. Die anderen nicken verständnisvoll. Wir sind uns alle einig, dass die Bibel durch die so angepasste Stelle ungemein aufgewertet werden könnte. So vergehen einige Runden und Stunden und wir reden zu dritt vor uns her. Und weil man ja sagt, dass man dann gehen soll, wenn es am schönsten ist, bin ich die ganze Nacht geblieben. Dankeschön. Ich werde jetzt meinen Text aus Gute-Nacht-Geschichten für Verliebte zeigen, beziehungsweise eine gekürzte Version davon. Es gibt in dem Buch sehr viele, sehr schöne romantische Texte. Mein Text geht eher darum, wie das so ist, wenn die Liebe dann vorbei ist. Und der Text trägt den Titel Augen zu und durch. Einfach Augen zu und durch, habe ich gedacht. Auf eine leise Weise, ganz schüchtern und mutig, habe ich mich dir mit zarten 16 Jahren geöffnet. Nein, wenn ich ganz genau denke und ganz ehrlich sage, habe ich mich doch aufgerissen. Laut, von 100 Metern aus zu sehen, habe dich gepackt und bin mit der Tür ins Herz gefallen. Einfach so, nicht mal hinterfragt wirklich. Jedes Geheimnis wurde unseres. Jede Fantasie trug die Wurzel der Ewigkeit. Ich griff nach deiner Hand und führte dich in jede dunkle Ecke meiner Seele und ließ sie dich erkunden, um mich hinterher scheu und schamig zu versichern. Liebst du mich noch? Nein, war die Antwort, an der ich mir fast die Zähne ausbiss. Nein, ich liebe dich nicht mehr. Ja, aber warum nicht? Lange, unangenehme Pause, dann du. Aber ich konnte doch nicht wissen, dass ich dich nicht mehr lieben würde, bevor ich dich gesehen habe, wer du wirklich bist. Oh, stimmt. Genau darum habe ich mich geöffnet, irgendwann mal vor langer, langer Zeit. Da dachte ich mal, dass es besser ist, zu zeigen, wer ich bin. Einfach Augen zu und durch, habe ich gedacht. Jetzt jongliere ich mit den verschiedensten Haltungen. Mal bin ich die Reflektierte, dann die Ruhige und Verständnisvolle, dann die Lustige, dann Schuldgefühle, dann Wut, dann Rachegelüste, dann Panik, dann Trauer, dann wieder super reflektiert, ruhig und verständnisvoll. Immer von Neuem wechselt es von Katzbürste zu Schoßhund, hin und her, auf und ab und alles in allem ziemlich viel Müll. Weil es liegt nicht in jedem Schmerz eine Bedeutung. Weisheiten wie, wenn du dich nicht einmal selbst lieben kannst, wie soll ich denn jemand anderes lieben? Stimmt das? Oder nicht? Lag es an mir? Lag es an dir? Alles voller Fragen und voller Vorwürfe und ich jongliere mit meinen Betrachtungsweisen. Jede Medaille hatte doch mal zwei Seiten, aber meine hat auf einmal sieben. Wer bin ich denn jetzt überhaupt noch? Wenn ich dir alles gezeigt habe, jeden dunklen Winkel, jede Falte, jede Angst und du begannst zu kennen, jede Ecke und Kante, Geschwister und Tante, meine Welt und Räume, Geheimnisse und Träume, jede Unsicherheit, Verlegenheit, kilometerweit, jede Einzelheit, alles habe ich dir gezeigt. Und alles, was bleibt, ist dann die Frage, wenn du mich nicht mal liebst, wie soll ich mich dann selbst lieben? Was soll ich hier noch drehen und wenden? Wenn das passiert, dann hast du einfach richtig reingeschissen und dann hast du keinen Bock mehr, jemals irgendwen zu lieben und einfach zu denken, Augen zu und durch. Aber ich renne jetzt nicht mehr weg davon. Ich werde es. Ich werde die Verletzung. Ich werde sie trinken und essen und verinnerlichen. Und irgendwann, dann werde ich sie verdauen. Und dann werde ich zu deinem Haus fahren, den Ersatzschlüssel unter dem Blumentopf hervornehmen und dir ein für alle Mal eine riesengroße Portion aufs Kopfkissen kacken. Genau dahin, wo wir den ersten Kuss teilten und wir entschieden haben, dass wir so glücklich sind, dass wir in unseren Armen sterben könnten und es wäre nicht schlimm. Genau das mache ich natürlich nicht. Denn wenn ich es wirklich verdaut habe, die Verletzung, das wissen wir, dann brauche ich es dir nicht mehr aufs Kopfkissen zu kacken. Sondern dann scheiße ich deiner scheiß Neuen aufs Kopfkissen. Auf dass du und sie ewig stinken werdet. Erschöpft lasse ich den Kopf hängen und bringe damit meine Nase gefährlich nahe zu meinen Achseln. Oh, hier stinkt aber jemand anderes. Wann kam das letzte Mal Feuchtigkeit an meine Haut, die nicht salzig war? Mein Handy blinkt, da ist noch immer die Hoffnung, dass du mir schreibst. Aber es ist nur eine Einladung zu einem Fest, doofes Fest, super doof, alle Leute sind doof. Ich stehe auf und gehe duschen, um an das doofe Fest zu gehen. Trommelwirbel und Geigen erklingen, als ich die Haustür aufreiße, in einem fürchterlich bunten Outfit und Gothic-Make-up. Nein. Bestimmt sieht niemand, dass es mir schlecht geht. Und jetzt einfach Augen zu und durch. Dankeschön.
Fine Degen! So ein schöner Text! Das ist immer, deswegen liebe ich, glaube ich, diese Sendung so. Das sind so Texte, wo man im Prinzip praktisch nicht überleiten kann. Man kann nur verlieren, Severin. Aber es bist ja du bist ja Profi. Severin Gröbner, man kennt ihn als Kabarettist, aber es ist mir wichtig zu sagen, dass er Autor ist. Er schreibt Glossen und Satiren für den WDR, für den BR, also unerhebliche Nachbarsender. Und sein letztes Buch heißt Lexikon der Nichtigkeiten. Sein Programm heißt Ich bin das Volk. Und ich finde ihn einfach gescheit lustig und gescheit und freue mich, dass er da ist. Severin Gröbner.
Schönen guten Abend. Ich schreibe eigentlich nie irgendwas über Männer und Frauen. Kisten, weil das andere viel besser machen als ich. Aber dieser nun folgende Text hat ein bisschen was mit Männern und Frauen zu tun, aber eigentlich nur mit mir und dem Empfangsgerät. Ja, das Empfangsgerät, was wir alle mit uns herumtragen, und mit dem kann man eigentlich ja auch schon eine Beziehung führen. Und hier geht's auch in diesem Text darum. Dieser Text heißt Online-Dating. Online-Dating, alle machen Online-Dating, sagt zumindest die Werbung für Online-Dating. Ich habe eine Freundin gefragt, wie sie das macht mit dem Kennenlernen von Männern. Sie sagt, na ja, Online-Dating. Der Kollege hat auch Online-Dating gemacht, so lange, bis er im echten Leben eine echte Frau kennengelernt hat. Im Radio höre ich einen Beitrag über die größten Fehler beim Online-Dating und denke mir, na, das schaffe ich auch. Also was mache ich? Genau, Online-Dating. Die Welt ist durchkapitalisiert, warum nicht auch die Liebe, Angebot und Nachfrage? Schon beim Download der App fühle ich mich wie ein Sonderangebot. Allein das macht mich schon geil. Mega geil, super mega geil. Wie Sonderangebote eben so sind. Aber ich mache das nicht nur aus Geilheit, nein, auch aus blanker Angst. Ich habe Angst, als alter frustrierter Kerl zu enden, der die Welt hasst und nur mehr mit seinem Hund redet. Dabei habe ich gar keinen Hund. Deshalb suche ich ja nach einer Partnerin. Denn ich bin heterosexuell, klicke also an, dass ich eine Frau suche und mit Frauen Kontakt haben möchte. Das ignorieren José, Herbert, Romeo und Mirko beharrlich, die mir vom Algorithmus in den nächsten Wochen regelmäßig in die Vorschläge gespült werden. Und ich wäre ja nicht abgeneigt, hätten sie mehr Vulvas, weniger Körperbehaarung und noch weniger Penisse und auch keinen Bart. Was soll ich tun? Mir bleibt das Tor zum Glück der Homosexualität verschlossen. Es ist eine Tragik. Das Einzige, was mich dabei tröstet, ist, dass ich jetzt weniger Pet Shop Boys, ABBA und Marianne Rosenberg hören muss. Ich weiß, das war jetzt völlig von Vorurteilen verseucht. Aber ich kannte mal einen Schwulen, der war in der Motorradabteilung der Wiener Polizei und hat in seiner Freizeit Barockmusik aufgelegt. Aber so sind eben nicht alle Wiener Polizisten. Zurück in die Hölle der Heterosexualität. Ich habe mein Profil ausgefüllt. Ich bin seit 30 Jahren selbstständig künstlerisch tätig, aber noch nie habe ich mich so anpreisen müssen. Ich komme mir vor, als wäre ich Metzger und Sau in einem. Da geht es vielen nicht anders. Nicht selten steht bei den Selbstbeschreibungen, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, oder ich bin nicht so gut, mich zu beschreiben. Und das ist ehrlich und richtig und etwas, wie es meine oberösterreichische Verwandtschaft ausdrücken würde, hoppatatschig. Eine Mischung aus ungeschickt und ungelenk und unglücklich, also in etwa das Gegenteil von elegant. Andere aber schreiben beim Punkt, wie würde ich mich selbst beschreiben, finde es heraus. Das bedeutet so viel wie, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, aber das werde ich niemals zugeben. Ich schreibe, Selbstbeschreibungen sind nur die Zuschreibungen anderer, die man sich angewöhnt hat aufzuschreiben. Finde ich sehr cool. Und werde es wenige Wochen später ändern in finde es heraus. Beim Gang durch die Hölle der verwalteten digitalen Einsamkeit frage ich mich, wie viele dieser Profile eigentlich echt sind, wie viele Karteileichen, wie viele tatsächlich auf der Suche nach Beziehungen, nach Spaß, nach irgendwas. Schließlich trifft man hier auf Frauen, die, wenn sie tatsächlich so aussehen wie auf dem Profilfoto, eigentlich kein Online-Dating benötigen würden, sondern einen Bodyguard. Aber vielleicht suchen sie auch das eine und das andere in einem. Ich schreite also durch den Wald der Gesichter, wobei ich nicht schreite, sondern wische. Links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, 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 rechts, links, 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 links. Kein Wunder, dass die Gesellschaft einen Rechtsruck erlebt, wenn links mit Ablehnung verbunden wird. Links wischen bedeutet, ich werfe dich in den digitalen Mülleimer. Im echten Leben da draußen muss ich ständig Leute ansehen, die mir nicht gefallen, Arme, Obdachlose, Übergewichtige, Kranke, Alte. Und dabei bin ich gar nicht in einem sozialen Beruf tätig, sondern schaue nur regelmäßig Nachrichten. Aber hier Im Königreich meiner digitalen Liebe herrsche ich uneingeschränkt wie Ludwig XIV., wie der Nero meines ästhetischen Bedürfnisses, ein General Pinochet meines Beuteschemas. Du kannst mir gar nichts, ich wisch dich einfach nach links. Ah, wischen ist Macht. Das hat auch Auswirkungen auf meinen Medienkonsum und auf andere soziale Netzwerke. Ständig versuche ich, Postings, in denen Putin, Friedrich Merz oder Markus Lanz auftauchen, wegzuwischen. Andererseits ist die Stadt, in der ich wohne, auch nicht die größte Stadt der Welt. Und natürlich weiß ich tief drinnen, dass das dann doch tendenziell eigentlich ein bisschen ein Arschlochverhalten ist. Einfach Leute wegwischen. Deshalb kommt es schon vor, dass ich plötzlich Frauen im echten Leben auf der Straße, im Café, im Supermarkt treffe und mich ganz plötzlich von schlechtem Gewissen gepackt frage, habe ich die nicht schon mal weggewischt? Hoffentlich ist sie nicht sauer. Oder ich denke mir, was schaut mich die so komisch an? Kennen wir uns vom Wegwischen? Es ist seltsam, wenn man sich früher vom Wegwischen gekannt hat, hat man wenigstens vorher gemeinsam Sauereien gemacht. Heute wischt man einander schon weg, bevor überhaupt irgendwas zu wischen da ist. Wischen impossible. Eins ist aber sicher, wer mich wegwischt, mit dem rede ich nie wieder ein Wort. Überhaupt merke ich nach einiger Zeit, klare Kriterien helfen. Ich stelle also willkürlich Prinzipien auf, nach denen gewischt wird. Profile, die sehr professionell aussehen, Stichwort Hobby, Shopping und Nagelstudio, raus. Frauen mit Berufen wie Sales Management, Immobilientrading oder Global Finance, Scheißdreck, raus. Ich lass mich doch nicht kaufen. Frauen, die behaupten, sie suchen einen Mann, aber auf dem Profilfoto ihren Hund küssen, teilweise mit Zunge, raus. Die haben ja schon ihren Traumpartner. Ebenso Frauen, die sich auf ihrem Profilfoto mit Sonnenbrillen ablichten lassen, teilweise tellergroßen Sonnenbrillen, verspiegelten Dingern, die dem Betrachter das Gefühl geben, er könne hier eine sehr interessante Stubenfliege kennenlernen. Raus! Wer bleibt übrig? Lauter tolle Frauen. Denn sie sind alle ehrlich, spontan und abenteuerlustig. Und humorvoll. Deshalb lassen Sie sich auch von so etwas Spontanem, Ehrlichem und Abenteuerlustigem wie einem Algorithmus einen Partner ermitteln. Also Humor haben Sie sicher. Ich bin beeindruckt. Leider bin ich ein depressiver Stubenhocker, der zu faul, aber auch zu paranoid ist, obendrein von vorausgegangenen Beziehungen zu traumatisiert, um sich mit Menschen einzulassen. Deshalb bin ich hier, aber da bin ich sicher der Einzige. Das schreibe ich aber nicht. Ich schreibe, bin abenteuerlustig, Lüge. Und ehrlich, Lüge, siehe abenteuerlustig und spontan. Und das schreibe ich nach einer spontanen Überlegung von etwa 2 Stunden. Das finde ich lustig, bin also auch humorvoll. Bin unter lauter Gleichgesinnten hier. Aber es gibt Frauen mit großartigem Humor. Eine beantwortet etwa die Frage, der schnellste Weg zu meinem Herzen ist mit dem Satz, wahrscheinlich mit einem Skalpell. Die mochte ich. Die hatte richtig Witz. Leider wohnte sie in Hamburg und da bin ich etwas faul. Und das geht ja nicht. Faul sein geht gar nicht. Es treiben hier alle Sport, alle, ständig. Dazwischen stehen sie stundenlang im Auto im Stau und sitzen im Büro, aber sonst Sport. Oder was ist besser als Sport? Was ist cooler als bewusste Ernährung? Was ist innovativer als Selbstfindung? Wie heißt die Frau vom Joghurt? Genau, Yoga. Ich bin mir mittlerweile nicht sicher, ob es möglich ist, in der gehobenen Mittelschicht eine gültige Existenzberechtigung ohne Yoga zu erhalten. Ohne Yoga findet man auf jeden Fall keine Partnerin mit Hochschulabschluss. Bis auf 2 rumänische Alkoholikerinnen, die bei den Hobbys geschrieben haben, Wodka und Gin. Überhaupt ist bei allen anderen, die nicht Yoga machen, Alkohol das lustigste, spontanste, abenteuerlustigste und humorvollste, was man sich nur vorstellen kann. Man wischt sich durch Wälder von Menschen mit Weingläsern, Bierflaschen, Sektkelchen, Champagnerschalen, Sangria-Kübeln, Longdrinks in allen Farben und Formen, Schnaps in unterschiedlichen Beleuchtungen. Es ist wahnsinnig toll, wie cool es ist, sich anzusaufen, niederzuballern, wegzuschießen und zuzulöten. Und gibt es etwas kreativer Verrückteres, etwas Verrückteres, etwas Ausgefalleneres, als sich mit dem Zeug aus dem Supermarkt, je nach Einkommen und Status, billig oder teuer oder sauteuer, die Festplatte neu zu formatieren. Wahnsinn, das ist so irrsinnig anziehend. Ich sehe schon, wie ich hier meine neue Liebste treffe und freue mich, wenn sie mich besoffen anrotzt, wenn sie wieder völlig sturzbetrunken auf der Straße ausrutscht, so romantisch, wenn sie am nächsten Tag verkatert, übellaunig und stinkend in der Küche sitzt. Und ich freue mich auf diese heißen Nächte, wenn ich ihr zärtlich den Kopf halte, wenn sie in die Schüssel kotzt. Ah, Alkohol ist so irrsinnig sexy. Und wem das nicht gefällt, der macht halt Yoga. Die Alternativen sind beeindruckend. Mag denn hier niemand spazieren gehen? Doch die Frage stellt sich nicht, denn vor allem wünschen sich die meisten Frauen einen Mann mit Optimismus und Intelligenz. Hallo? Fällt da keinem was auf? In Zeiten wie diesen ist Intelligenz nicht optimismusfördernd. Entweder Optimismus oder Intelligenz. Also wer sowas schreibt, obendrein braucht jemanden, der einen aufmuntert und hat nicht allzu lange darüber nachgedacht, ist also selbst weder optimistisch noch intelligent. Ist okay, wir suchen alle das Glück, im Gegenteil. Andere Frauen wiederum sagen von sich, sie wären total unpolitisch, aber christlich. Klar, es gibt kaum etwas Unpolitischeres als eine Weltreligion. Eine schreibt, ich suche jemanden, der mit mir gemeinsam sehr viel Zeit am PC verbringt. Nicht mein Konzept, aber wenigstens ehrlich. Da erinnere ich mich plötzlich an den Radiobeitrag über Online-Dating. Da wurde berichtet, dass Heteromänner etwa 1000 Mal swipen müssen, um ein Date zu bekommen. Ich swipe schneller. Haben Sie nicht auch gesagt, dass Frauen das gerne machen, aber nur so als Spiel betrachten? Was? Ein Spiel? Das ist doch eine Frechheit. Doch, doch, ich erinnere mich, wie die Soziologin für digitale Leidenschaft und sexuelle Datenübertragung damals gesagt hat, Frauen nehmen das Online-Dating auf die leichte Schulter. Das ist infam. Die wären noch gar nicht so auf Bilder aus, fühlten sich sogar von Sixpacks abgeturnt. Das finde ich jetzt wieder ganz okay. Aber grundsätzlich wäre dieses Online-Dating für Frauen überhaupt mehr so eine Freizeitbeschäftigung, hat die Frau Besserwisser im Radio gesagt. Und seither sehe ich all die Frauen ganz anders, die da in den Cafés herumsitzen und mit leisem Lächeln auf den Lippen und mit einem Smartphone in der Hand ab und zu Ha! Oder Echt jetzt? Sagen und dann wieder nach links wischen. Das ist doch unfair. Nein, das ist nichts für mich. Ich möchte keine Freizeitbeschäftigung sein. Zumindest nicht unbezahlt. Bin schließlich Unterhaltungskünstler. Ich lösche meine App. Leider habe ich vergessen, vorher mein Profil zu löschen. Das heißt, ich bekomme jetzt regelmäßig Mails, dass ich jemandem gefalle, werde aber nie erfahren, wer das ist. Ich bin eine lebendige Karteileiche. Es gibt sie also wirklich, die Zombies. Sie sind auf Online-Dating-Plattformen zu finden und ich bin einer von ihnen. Und der direkte Weg zu meinem Herzen ist mit einem Skalpell. Online-Dating, nein, ich bin wahrscheinlich zu alt dafür oder zu jung oder noch nicht verzweifelt genug oder zu pessimistisch oder zu wenig spontan, humorvoll und ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich überlege, vielleicht sollte ich mir einen Hund anschaffen, aber ich werde ihn nicht küssen. Dankeschön.
Severin Gröbner. Sie hören SWR Kultur vor Ort, Spätvorstellung, die Nacht der Poetinnen. Sascha Bendix singt ein Lied von den Wood Brothers.
As I sit on the edge of this never-made bed, all guitar in my lap, a new tune in my head. There she stands in the doorway, just brushing her hair. It's my beautiful muse in her underwear. And if I was thinking, I'd be thinking, thanks God. for the muse and this old guitar. Times like these, so sweet and so true. Thinking's the last thing you wanna do. Thinking's the last thing you wanna do. As I sit at the end in this dirty old bar, trying to work some things out but not getting too far. Try all the voices that are keeping me down. There's a muse all alone on the other side of town. And if I was thinking, I'd be thinking, thanks God, whoever you are, for all this whiskey in this dirty old bar. Times like these, so sad and so true. Thinking's the last thing you wanna do. Thinking's the last thing you wanna do. As I sit on the bed in this hospital room, shedding a tear for the bride and groom, the tiniest voice starts to bellow and cry. It's my finest work yet, if today I should die. Times like these, so sweet and so true. Thinking's the last thing you wanna do. Thinking's the last thing you wanna do. Thinking's the last thing that you wanna do.
Sascha Bendix. Das Lied ist im Original von den Wood Brothers. Freue mich sehr, dass Sie zuhören. Mein Name ist Jess Jochensen. Und ein Grund, warum diese Nacht der Poetinnen für mich etwas Besonderes ist, ist die Vielfalt der Genres, die wir so vorlesen. Und ich bedanke mich schon vorab, dass ich diesen Text hier lesen darf. Er heißt Kummers Kurs. Und dieser Text ist ein Nachruf auf Herrn Kummer, der schon eine Weile tot ist, zu dessen Beerdigung aber kaum Leute kamen. Die meisten waren ehemalige Schülerinnen und Schüler, die schweigend Abschied nahmen. Ein paar Worte sollen aber unbedingt gesagt werden. Wenn schon nicht am Grab, dann jetzt und hier. Herr Kummer, vielleicht nicht mein bester, sicher aber mein liebster Lehrer. Ein verhutzelter, magerer Mann undefinierbaren Alters, mit eingefallenen Wangen, aschfahlem Gesicht, die Finger gelb vom Nikotin, der Kummer. Auf den ersten Blick machte er seinem Namen alle Ehre. Eine jener Pädagogen, die, so schien es, bereits aufgegeben hatten, bevor sie überhaupt das erste Mal vor der Klasse standen. Nervöses Blinzen, null Körperspannung und bestimmt ein ganz schlimm schlaffer Händedruck. Das konnte allerdings niemand sagen, weil Herr Kummer niemandem die Hände je gab, weil er immer ein Buch in der Hand hielt, auch beim Gehen oder beim Essen. Groteskerweise war er Sportlehrer. Einer von fünfen, die dieses Fach an unserer Schule unterrichteten. Wobei es der Begriff Unterricht bei ihm nicht wirklich traf und der des Sports noch weniger. Zunächst mal war es Herrn Kummer vollkommen egal, ob jemand einen Turnbeutel dabei hatte, respektive überhaupt Sportbekleidung trug oder nicht. Er trug auf jeden Fall mal ganz sicher keine, sondern stets ein abgeschabtes Sakko und eine dazu passende Hose in fröhlichem Braun. Die seit Jahrhunderten geltende Vorschrift, dass Turnhallen nicht mit Straßenschuhen betreten werden dürfen, befolgte er, indem er seine ausgelatschten Lederslipper auszog und in Strumpfsocken unterrichtete. Nun ja, unterrichtete. Meistens legte er zu Beginn der Stunde einfach ein paar Bälle in die Hallenmitte, Ringe und Gymnastikmatten und setzte sich dann schweigend mit einem Buch an den Rand und las bis zum Schlussgong. Ab und zu ging er raus, eine rauchen, kam wieder, las weiter. Das Lesen. Kummers große Leidenschaft. Ideal, wenn man Sportlehrer ist. In seinem Kabuff fanden sich weder Tape noch Verbandszeug noch irgendetwas, das für seinen Unterricht brauchbar gewesen wäre. Stattdessen quoll es über vor lauter Büchern. Wozu rennen, boxen, springen, wenn man darüber lesen konnte? Sport fand für Herrn Kummer in erster Linie zwischen zwei Buchdeckeln statt. Dort und nur dort musste man durch. Schwimmen, angeln oder gar segeln lernte man immer noch am besten durch die Lektüre von Moby Dick, Captain Hornblower oder der Schatzinsel. Selbst abseitige Sportarten wie Ringen, Lacrosse oder Baseball trieb man viel besser in den Büchern von Irving oder Roth als in echt. Da man an unserer Schule ab der Mittelstufe die Sportkurse frei wählen konnte, tummelten sich bei Herrn Kummer hauptsächlich die Schülerinnen und Schüler, die, sagen wir mal, für den körperlichen Wettstreit nicht so gemacht waren oder sonst wie gemobbt wurden. Und dazu brauchte es nicht viel, wenn man 13 Jahre alt und irgendwie anders war. In Kummers Kursen trafen sich die Nieten und die Nerds, die Mehrgewichtigten, die Zartbeseiteten, die Schwulen, die Kartenspielerinnen und lasen Bücher über Sport. Und wenn ein paar von ihnen, so auch ich, doch mal völlig übermotiviert im Trainingsanzug erschienen und nach dem eigentlichen Sinn des Faches fragten, zuckte Kummer nur mit den Schultern, bitte, macht. Auf die Nachfrage, was wir denn machen könnten, antwortete er, irgendwie bewegen halt oder was spielen. Das reiche ihm schon. Hauptsache nicht auffallen dabei und keinen Lärm machen. Er und die anderen wollten schließlich lesen. Und natürlich das Schulgelände sollten wir nicht verlassen, schob er nach. Und wenn, dann gefälligst ungesehen und nicht allzu weit weg und nach dem Rauchen Kaugummi. Und pünktlich zum Ende der Stunde wieder da sein. Das war der Deal. Wir hielten uns daran und verpetzten ihn nie. Wir hätten uns ins eigene Fleisch geschnitten. Die Teilnahme an Kummers Kursen bewahrte uns vor dem richtigen Sport. Also vor den Leistungsstatisten, die uns über Kästen springen und hilflos an Reckstangen hängen ließen und deren Lieblingsvokabel Schlappschwanz war. Und umgekehrt schützten wir durch unsere bloße Anwesenheit Herrn Kummer wiederum vor den durchtrainierten Deppen, den Sportskanonen und Arschlochschülern, die ja ohnehin viel lieber zu den Arschlochlehrern wollten, bei denen man jede Stunde Völkerball spielen durfte, weil es so schön klatschte. Und erst rote, dann tiefblaue Flecken machte der Sportunterricht, die Rache der Geistlosen. So war das eben, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten zu Herrn Kummer. Letztlich war damit allen gedient. Wir hatten unsere Ruhe und die anderen konnten wirklich Sport treiben, trainieren und besser werden, ohne dass sie irgendjemand bremste. Härter konnten sie werden und mit dem Hockey- oder dem Schwimmteam bei den Landesschulmeisterschaften mitmachen und Medaillen heimbringen und Kameradschaft und Fotos in der Lokalzeitung. Wir dagegen, wir waren Kummers Schützlinge und blieben in seinem Schatten unentdeckt. Ein bizarres, verschworenes Grüppchen aus Kurzsichtigen und zu weit Denkenden, aus hässlichen Entlein, Brillenschlangen und Bewegungslegasthenikern. Wir haben wirklich viel gelesen in diesen Stunden, gemeinsam geschwiegen, gelernt. Aus purer Langeweile heraus haben wir irgendwann sogar eigenständig damit angefangen, Sport zu treiben, rhythmisches Gehen und seltsame Ballspiele nach erfundenen Regeln und ohne Gewinner. Es war lachhaft und erbärmlich, aber es hat Spaß gemacht. Prüfungen im eigentlichen Sinne gab es bei Kummer nicht. Vorturnen oder Wettlaufen war nicht seine Welt. Alle bekamen ein ausreichend von ihm ins Zeugnis. Fertig. Am Ende des Schuljahres war niemand verletzt und keiner fehlte. Das musste doch reichen. Hat bei den Bundesjugendspielen teilgenommen. Am letzten Schultag wurden unter lautem Gegröhle und Geprahle alljährlich die Siegerinnen und Sieger geehrt, die Stunde der Angeber Cracks und Klassenclowns. Uns konnte das nichts anhaben. Wir waren Kummer gewöhnt. Vielen Dank! Muss auch mal die Möglichkeit für eine wahre Geschichte sein. Und ich darf Ihnen jetzt Ella Carina Werner ankündigen, die einen richtigen Charterfolg, möchte ich fast sagen, gelandet hat. Und zwar mit komischen Tiergedichten. Ich glaube, so kann man das sagen. Die Geschichte der Lyrik ist ja voll von komischen Tiergedichten. Allerdings sind die alle von Männern. Seit es das gibt, sind die alle von Männern. Und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Der Hahn erläutert unentwegt der Henne, wie man Eier legt«. Feministische Tiergedichte. Freuen Sie sich auf Ella Carina Werner.
Ja, ich schreibe feministische Tiergedichte seit 3 Jahren. Das klingt erstmal sehr speziell. Wie kommt man darauf? Ich interessiere mich schon sehr lange für komische Lyrik, für lustige Reimgedichte. Und das Tiergedicht ist eben so eine Königsdisziplin im komischen Gedicht. Es gibt unzählige wahnsinnig gute von Wilhelm Busch, Ringelnatz, Morgenstern, Heinz Erhardt etc. Und wie Jess schon sagte, es ist eben eine ganz männliche Tradition. Diese Gedichte werden von Männern geschrieben. Und wenn man genau auf die Gedichte achtet, sind die Helden in diesen Gedichten auch praktisch alles Männchen. Das ist so der Kragenbär bei Robert Gernhardt, der vernascht die Weibchen. Da gibt es den Panther bei Wiglaf Droste, wo die Frauen überhaupt keine Rolle spielen oder nur so am Rande vorkommen. Und das fand ich ungerecht und dachte, ich schreibe jetzt ganz viele Tiergedichte nur mit Weibchen, die komplett ihre eigenen Themen mitbringen, die einfach auch saufen, vögeln, chillen, aber auch typisch weibliche Probleme und Fragestellungen haben, sich mit feministischen Themen auseinandersetzen. Und so ist es gekommen. Jess hat den Titel schon erwähnt. Der Hahn erläutert unentwegt der Henne, wie man Eier legt. Und als ich das erste Mal vorgelesen habe, da hat mir ein Mann auf die Schulter geklopft und danach gesagt, dass dieses Gedicht doch auch eine wunderbare Umschreibung für das Phänomen Mansplaining sei. Und das fand ich total schön, dass er mir das nochmal so gesagt hatte. Das war mir gar nicht aufgefallen. Da schloss sich für mich der ganze Kreis. Das war ein ganz schöner Moment. Und ich lese euch jetzt einfach ein paar vor. Zum Erpel sagt die Ente, ich kriege keine Rente, sagt er im Plauderton, ich schon. Also ihr merkt schon, es ist eher kurz, nachdem ich es jetzt sehr bedeutsam anmoderiert habe. Keine Balladen, keine Sonette. Liegt auch daran, dass ich die ursprünglich fürs Internet geschrieben habe und da ist die Aufmerksamkeitsspanne extrem kurz. Da kann man nicht lang drumherum reden. Von der Wiege bis zur Bahre trägt die Löwin Achselhaare. Mault der Löwe nicht so geil, bleibt sie trotzdem bei dem Style. Das Folgende ist eins meiner absoluten Lieblingstiere. Alles unter einen Hut kriegt die Krakin, die hat's gut. Mit einem Arm spielt sie Klavier, mit dreien kippt sie Bier um Bier und mit den allerletzten Vieren kann sie fröhlich masturbieren. Das sprach nicht nur neulich in Salzgitter sehr erbostem Tierarzt an, der meinte, dass das anatomisch nicht geht. Kraken können nicht masturbieren. Ich kenne mich nicht aus mit Tieren, aber ich bin mir sicher, dass Krakenen das tun. Wie auch immer. Ihr seht schon so ein bisschen, die Weibchen sind eigentlich auch immer die Gewinnerinnen in meinen Gedichten. Ne? Gibt aber auch manchmal kritische Töne. Lebe glücklich, lebe froh, wie der Mops im Haferstroh, derweil die Möpsin still und sacht nebenan die Wäsche macht. Muss ja auch mal gesagt werden. Ich sagte schon, ich liebe das komische Tiergedicht und arbeite mich an dieser Tradition auch ab, mag es auch gern drauf anzuspielen und bei dem Folgenden werdet ihr die Vorlage bestimmt kennen. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach einer Binde. Eine Periodentasse fände sie sonst auch echt klasse. Und das Folgende ist vielleicht für alle Eltern oder auch alle, die nicht Eltern werden wollen, eigentlich für alle, auch für alle Männer. Viele schlaue Nachtigallen legen nie ein Ei ins Nest, aus Angst vor schlaffen Beckenböden und dem Kita-Sommerfest. Puh. Da habe ich so einige auch schon miterlebt. Seht, was macht die kluge Kröte am Tümpel in der Morgenröte, oben auf dem großen Stein, gedankenschwer und ganz allein im Schein des goldglänzenden Lichts? Nichts. Das ist mir auch wirklich einfach wichtig, dass Weibchen nicht nur feiern und coole Sachen machen, sondern dass sie vor allen Dingen auch einfach nichts machen. Denn das ist, finde ich, eine der Grundprobleme, die an Frauen gestellt werden. Immer dieses 1000 Aufgaben, du musst dies machen, das. Und wenn du nicht Karriere machst, dann aber gefälligst viele Kinder. Also in meinen Gedichten darf ganz, ganz viel rumgechillt werden. Im Schweinestall gibt's Freudenschüsse. Im Vorstand ist jetzt eine Frau. Die unterschreibt alle Beschlüsse mit Hilda, eure Quotensau. Mehr als vor Kriegen, Armut, Tod und Rotlichtbars mit Rauchverbot fürchtet sich Herr Streifenhörnchen vor dem bösen Gendersternchen. Das hängt so in jetzt so ein paar Universitäten so. Die haben sich das einfach so als Poster irgendwie groß ausgedruckt. Das ist doch auch schön. Ich komme schon zu den letzten beiden. Die sind noch beide ganz neu. Die sind auch gar nicht in dem Buch drin. Zum Gatten spricht Frau Nutria. Ich gehe aus und du bleibst da. Du hast Sehnsucht, ich hab Spaß. Du trinkst Wasser, ich drei Maß. Sei schön einfühlsam und fromm, bis ich stramm nach Hause komm. Warte mal, murmelt er. Klingt fair. Komme ich schon zum allerletzten. Das ist das Lieblingsgedicht meiner Mutter. Er machte 70 junge Sauen sanft und fachgerecht zu Frauen. Die stehen jetzt aufgereiht und winken Eberhard dem Rewe-Schinken. Dankeschön.
Die wunderbare Ella Carina Werner.
Danke.
Ihre feministischen Tiergedichte sind bei Kunstmann erschienen und es soll nicht verschwiegen werden, dass sie wunderbar illustriert sind von Juliane Pieper. Und damit geht die Nacht der Poetinnen langsam zu Ende hier bei SWR Kultur vor Ort Spätvorstellung mit einem ganz neuen Lied aus der Feder und gesungen von Sascha Bendix.
Es schien so einfach, es lief so gut. Nicht zu stoppen, nicht zu toppen, rocken und rollen. Alarm, wozu, was bringt? Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Dort schaufel ich Wolken von rechts nach links. Und werd den Morgen schon am Abend loben, so weit, so gut. Meine Gespräche, die beginnen mit, weißt du noch? Ich liebe alle, die nicht wissen, wann und wo sie ankommen, aber auf die Plätze fertig los. Alarm! Wozu, was bringt? Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Dort schaufel ich Wolken von rechts nach links und werd den Morgen schon am Abend loben. So weit, so gut. Perfektion macht den lieben Gott sauer, völlig zu Recht. Ich optimiere meinen Hang zum Tagträumen, meine Bäder in warmer Melancholie. Alarm, wozu, was bringt's? Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Dort schaufel ich Wolken von rechts nach links.
werd den Morgen schon am Abend loben, so weit, so gut.
In SWR Kultur vor Ort, Spätvorstellung, hörten Sie eine Aufzeichnung vom 23.10.25 aus dem Kulturzentrum Schloss Kapfenburg, bei dem wir uns sehr herzlich für die Gastfreundschaft bedanken wollen. Die Nacht der Poetinnen, heute mit Fine Degen aus Zürich, Severin Gröbner aus Wien und Frankfurt, Ella Carina Werner aus Hamburg, Klavier, Gitarre, Gesang, Sascha Bendix. Technische Realisation: Berthold Jüngst, Helmut Steiger, Chris Kittel, Joshua Steffen. Redaktion: Andrea Leclerc. Kommt doch einfach mal, wenn ihr Lust habt, wenn wir das nächste Mal aufzeichnen. Es wird sein am 20.03., am 20. März. Dann am Kulturhaus Schloss Laupheim bei Ulm. Meine Gäste werden dann sein Martina Brandl, Nektarios Flachopoulos und Willi Astor. Sascha wird dabei sein und ich selber auch. Mein Name ist Jess Jochimsen. Halten Sie die Literatur in Ehren, vor allem die komische. Kommen Sie gut durch die Nacht. Tschüss.